Der April hat ja hier im Podcast ganz im Zeichen der Natur gestanden und insbesondere auch ihres Wertes. Denn fast alle von uns schätzen die Natur, sei es auf dem Weg zur Arbeit durch den Park, beim Blick vom Balkon in den Hinterhof oder vielleicht zuletzt jetzt Ostern bei einem Ausflug. Zum Abschluss unserer kleinen Serie versuchen wir nun deshalb, den Wert der Natur nochmal ein bisschen genauer zu bestimmen. Das ist das Ziel also dieser Episode. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr den Wert unseres gemeinsamen Podcasts schätzt.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Wenn wir Natur sagen, hat jede und jeder ja sofort eine Assoziation. Das kann der Wald sein, in dem man vielleicht am Wochenende wandern geht, der kleine Teich, in dem man einen großen Fisch fängt oder auch der starke Regenschauer, der übers Land zieht und vor dem man sich dann möglicherweise unterstellen muss, auch wenn es in den letzten Wochen und Monaten viel zu wenig geregnet hat. In solchen Situationen werden auf jeden Fall die Kräfte der Natur spürbar und dabei ist die Natur selbst gar nicht so einfach zu beschreiben. Denn zumindest die von Menschen unberührte Natur gibt es in unserer hochentwickelten Gesellschaft eigentlich nur noch sehr, sehr selten. Wir greifen ja an ganz vielen Stellen in sie ein und wenn wir diese Eingriffe dann irgendwie begrenzen wollen, stellen wir häufig Schilder auf, um ein Schutzgebiet zu markieren beispielsweise. Doch auch diese Schutzgebiete sind Emissionen ausgesetzt, von Verkehrslärm betroffen oder sie stehen in der Wechselwirkung mit dem Menschen. Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur besteht in beide Richtungen. Als Menschen verändern wir durch Emissionen beispielsweise das Klima, wir beschneiden die Natur durch Straßen, Siedlungen und andere Infrastruktur und wir sind ihr sprichwörtlich ausgesetzt, wenn Überschwemmungen oder Hitzewellen uns deutlich machen, dass wir bei aller Entwicklung doch Teil großer Kreisläufe sind, die auch bedrohlich sein können und oft ja auch bedrohlich sind. Welchen Wert die Natur hat, damit beschäftigt sich Bernd Hans-Jürgens am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und ich freue mich, dass er in dieser Episode des Brand 1 Podcasts zu Gast ist. Ich sage hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist denn das letzte Naturerlebnis, bei dem Sie persönlich gedacht haben, das ist eigentlich unbezahlbar?
Ach, ich habe zwei Erlebnisse gehabt. Ich wohne hier in Leipzig und in Leipzig sind im Moment so viele Straßen gesperrt, dass ich das Auto etwas weiter weg vom Hause geparkt habe. Und ich gehe durch einen kleinen Park, der praktisch neben unserem Hause liegt, und gehe morgens und abends, wenn ich mit dem Auto fahre, durch diesen kleinen Park. Und dann erfahre ich die Natur ganz nahe. Das ist sozusagen ein Erlebnis, das ich habe. Das zweite Erlebnis, was ich Ihnen sagen kann, ist in Halle. In Halle gehe ich einmal in der Woche an die Universität, weil ich dort eine Veranstaltung habe. Und die haben, wenn man zur Oper hinaufschaut, so eine Wiese angepflanzt. Das ist jetzt natürlich künstliche Natur, angepflanzte Natur, aber die haben ein Blumenbild dort geschaffen, über, sagen wir mal, 100 Meter hinauf zur Oper. Das ist wunderbar. Da bleibe ich jedes Mal stehen und nehme sogar immer auch ein Foto, wenn ich dort vorbeigehe.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja in Ihrer Forschung seit Jahrzehnten mit dem Wert der Natur. Und es gibt ja Leute, die kritisieren solche Ansätze und sagen, es muss ja nicht alles einen Wert haben. Was sagen Sie denen?
Ja, die Menschen, die das kritisieren, die haben vor allen Dingen Probleme damit, dass der Wert der Natur auf den Menschen bezogen wird. Also aus menschlicher Sicht wird die Natur bewertet und es steht auch der Mensch im Vordergrund, wenn man fragt, was nützt die Natur dem Menschen? Und dagegen wenden sich manche Menschen, weil sie glauben, dass die Natur einen Wert für sich hat, dass es nicht zulässig sei, das nur aus der menschlichen Perspektive zu betrachten. Sie gehen also von einer naturzentrischen Sicht aus und von Eigenwerten der Natur und Ähnlichem. Und diese Menschen tun sich oft schwer, wenn man als Ökonom, so wie ich es bin, über den Nutzen der Natur, den Vorteil der Natur für den Menschen spricht.
Und warum sollte man es trotzdem machen?
Ja, ich glaube, die Antwort ist recht einfach. Die Natur lieben die Gläubigen. Das heißt, die Naturliebhaber, die muss man nicht überzeugen, dass sie die Natur gerne haben, dass sie sich dafür einsetzen, dass sie sie schützen wollen. Nein, es geht um die Ungläubigen. Das heißt, übertragen, es geht um die Menschen, die eigentlich im Alltag die Natur wenig achten, die wenig achtsam sind, wo sie sich aufhalten, was die Natur für ihnen bedeutet. Wenn man diese Gruppen von Menschen erreichen will, dann könnte es helfen, auch mit einem ökonomischen Ansatz vorzugehen. Das heißt, den Wert der Natur ökonomisch aufzuzeigen, die Bedeutung der Naturleistungen darzulegen und Ähnliches. Diese Gruppe von Menschen gilt es, durch einen solchen Ansatz zu erreichen.
Also mit einem englischen Sprichwort flapsig gesagt, don't preach to the converted.
Ja, sehr schön. Ich habe mal einen Vortrag über den Wert der Natur auf dem Naturschutztag gehalten. Der war in Magdeburg, das ist schon einige Jahre her. Und am Anfang habe ich die Anwesenden, das waren sehr viele im Raum, vielleicht 1000, viele aus der Naturschutzpraxis, die habe ich gefragt, wer findet das denn gut, dass ich versuche mit meiner Forschung die Natur ökonomisch zu bewerten. Wer findet das gut und wer findet das schlecht? Und es waren dort unter den Gläubigen, so wie ich sie nenne, die meisten dagegen, ökonomisch vorzugehen. Also 70-80% der Hände hoben sich, als ich fragte, wer ist dagegen? Und nur etwa 20-30% der Hände hoben sich, als ich fragte, wer ist dafür?
Wie gehen Sie denn vor?
Wir gehen in der Tat so vor, dass wir hier die menschliche Perspektive in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir fragen, was nützt die Natur dem Menschen? Welche Vorteile bringt sie dem Menschen? Und zentral dafür ist ein Konzept, das nennt sich Ökosystemleistungen. Aber in dem Begriff steckt schon eigentlich das drin, was es auch ausdrücken will. Es werden die Leistungen der Natur für den Menschen dargelegt. Und wenn Sie jetzt fragen, was sind die Leistungen der Natur, dann sind das ganz unterschiedliche Leistungen. Einerseits bringt die Natur uns die Nahrung, die Äpfel vom Apfelbaum, das Getreide auf dem Feld. Aber andererseits reguliert sie ja auch in bestimmter Hinsicht unser Umfeld. Das heißt, ein Park, ein Stadtpark etwa, von dem ich vorhin sprach, der reduziert die Erwärmung, der produziert frische Luft, der sorgt dafür, dass die Vögel zwitschern und dass die sich dort aufhalten können. Und diese Ökosystemleistungen versucht man zu erfassen. Und das sind eben nicht nur die Produktionsleistungen, also die Produktion von Nahrung oder Holz, sondern es sind auch regulierende Leistungen, wo also für den Menschen eine regulierende Leistung erbracht wird. Und es sind auch kulturelle Leistungen. Denken Sie beispielsweise mal an das Tempelhofer Feld, ein Riesenfeld, nur wenig mit Natur bestanden, täglich von 25.000 Menschen besucht. Die treffen sich dort, die tauschen sich dort aus, das sind unterschiedliche Herkünfte, da wird gegärtnert und ähnliches. Das bezeichnen die Ökonomen dann als kulturelle Leistungen. Und wenn man diese Leistungen der Natur zusammensieht, Ökosystemleistungen, dann kommt man zu einem Bild und dieses Bild versucht man dann zu bewerten oder erstmal darzustellen und dann zu bewerten.
Wie bewertet man das? Also, weil das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Und das haben wir in diesem Monat hier im Podcast auch schon an verschiedenen, beispielsweise bei der Landwirtschaft besprochen und so. Also, das ist ja nicht so einfach.
In der Tat. Und das wird auch sehr häufig kritisiert. Wie bewerten das die Ökonomen? So würde ich jetzt antworten als Ökonom. Nun, die haben verschiedene Ansätze. Man kann die Leute befragen. Man kann Befragungsanalysen durchführen. Die Ökonomen nennen das dann Zahlungsbereitschaftsanalysen. Bereitschaft, eine bestimmte Zahlung zu leisten dafür, dass ein Naturpark verändert wird, erhalten wird oder so ähnliches. Oder Sie schauen auf Kosten, beispielsweise bei der Bestäubungsleistung. Bestäubung ist eine Leistung, die die Bienen erbringen für die Menschen. Bei der Bestäubungsleistung gibt es in China Beispiele, dass dort die Bienen nicht mehr vorhanden sind und das wird von Menschenhand gemacht. Da nimmt man eigentlich die Kosten, die aufgewendet werden müssen, um die Bestäubung durchzuführen. Das sind dann Ersatzkosten für die Bestäubung, die eigentlich durch die Bienen vorgenommen werden müsste. Und diese Kosten setzt man dann als Größen an. Oder, um ein drittes Beispiel zu nennen, wenn Sie einen Park besuchen, einen Nationalpark, einen Naturpark, also in Deutschland etwa den Bayerischen Wald oder vielleicht auch hier in der Nähe in Sachsen einen Naturpark oder in den USA den Yosemite Park, dann haben Sie Reisekosten, die Sie auf sich nehmen. Und man nimmt diese Reisekosten als Näherungsgröße für Ihre Präferenzen, also für Ihre Bereitschaft, etwas für die Natur zu tun. Das sind dann natürlich Ersatzgrößen. Und ich würde auch sofort zugestehen, dass manche dieser Ersatzgrößen kritisch sind, umstritten sind. Aber so behilft man sich, um auch einen Wert der Natur ökonomisch auszudrücken.
Bernd Hans-Jürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch konkreter und viel genauer über den Wert der Natur. Herr Hans-Jürgens, Sie haben am deutschen Ableger des TEB gearbeitet. Das steht für The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Was ist denn da der konkrete Ansatz?
Ja, das ist ganz genau der Ansatz, das Bewusstsein zu stärken für den Wert der Natur. Diese ganze Studie, diese Idee ist entstanden vor etwa, mittlerweile 20 Jahren. Da gab es in der Klimapolitik einen Bericht, der hieß Stern Report. Also Stern war ein Autor. Und der hat gezeigt, dass es in dem Klimabereich viel teurer ist, abzuwarten und die Klimaerwärmung hinzunehmen, als etwa Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. Und dann passierte Folgendes. Dann trafen sich die Umweltminister der EU in Potsdam Der damalige deutsche Umweltminister war Sigmar Gabriel. Die trafen sich 2006, war es, glaube ich, und die meinten, Mensch, was dieser Stern-Report erreicht hat in der Klimapolitik, dass man nämlich ökonomisch auf den Klimaschutz schaut, bräuchten wir nicht auch solche Überlegungen für das zweite große Problem, das wir als Menschheit vor uns haben, nämlich den Verlust der biologischen Vielfalt? Und so wurde diese Studie geboren, eigentlich eine Kopfgeburt der Politiker der EU in Potsdam. Und diese Studie wurde dann über mehrere Jahre durchgeführt mit mehreren Berichten. Und die Koordination, die wissenschaftliche Koordination der Studie lag dann bei uns in Leipzig am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und wir haben diesen ganzen Prozess begleitet. Das war etwa von 2008 bis 2011, wo diese Studie entstand. Und in der Folge gab es dann verschiedene Länderstudien, die hießen dann TEEP Brasil oder TEEP Flanders für Flandern oder TEEP for the Nordic Country. Oder es gab Naturkapital Deutschland. Das war eine Folgestudie für Deutschland von 2012 bis 2018, wo dann versucht wurde, in Deutschland Beispiele zusammenzutragen, die darlegen, welchen Wert die Natur, also welchen ökonomischen Wert die Natur für den Menschen hat. Und diese Beispiele, das sind vielleicht 10, 12 Beispiele aus verschiedenen Bereichen, Moorwiedervernässung, Stadtpark, die Umwandlung von ja in Grünland oder Grünlanderhaltung, die Rolle von Nationalparken, so sahen dann diese Beispiele aus. Die wurden zusammengetragen und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, in der Hoffnung, das, was ich am Anfang sagte, dass man dadurch einen größeren Kreis von Menschen erreicht als nur die Naturschützer.
Würden Sie sagen, diese Hoffnung ist aufgegangen?
Jein. Jein soll heißen, man hat sicherlich bestimmte Erfolge gehabt. Ja? Ich darf Ihnen zum Beispiel sagen, in Leipzig hatten wir eigentlich einen ziemlich großen Erfolg dadurch, dass die Bild-Zeitung bei mir angerufen hatte. Und die Bild-Zeitung, die Dame, die Redakteurin, hat dann gefragt, Mensch, Sie haben doch da so eine Studie gemacht, was hat die denn für Leipzig herausgefunden? Da habe ich gesagt, naja, wir haben Verschiedenes zusammengetragen, Beispiele, auch Stadtnatur und so weiter und so fort. Und dann hat sie das aufgegriffen und hat wirklich in der Bild-Zeitung die schöne Überschrift gehabt, der Clara-Park lässt Leipziger länger leben. Wissenschaftler haben es herausgefunden. Und das ist natürlich das, was wir erreichen wollen. Es muss jetzt nicht immer die Bild-Zeitung sein. Es können auch andere Medien sein oder ein Podcast. Das ist schon klar. Aber es ist die Idee, auf diesem Wege auch andere Zuhörer oder Zuschauer zu erreichen, die mal nachdenken, oh, was bedeutet so ein Stadtpark? Und ist es doch sinnvoll, den zu erhalten? Oder soll er bebaut werden, wie jetzt im Falle Berlin, wo diskutiert wird, ob das Tempelhofer Feld, dieser ehemalige Flughafen, bebaut wird? Also so ein Anregen will man damit erzielen.
Ja, und ich sag mal so, die Bild-Zeitung ist zumindest jetzt nicht unter Verdacht, besonders ökologisch interessiert zu sein. Von
absolut.
Daher,
würde ich auch so sehen, aber ich muss Ihnen sagen, man muss aber auch erstmal auf so eine Überschrift kommen, nicht? Wissenschaftler finden heraus, Clara Park lässt Leipziger länger leben. Also diese Alliteration, wie wir mal in der Schule gelernt haben, die ist schon spannend als Überschrift, das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Und die Fakten waren überwiegend richtig in dem Artikel, kann ich auch nochmal wiedergeben.
Ja. Und da muss man sagen, Kompliment an die Bild-Zeitungsredakteurinnen und Redakteure, das kann ansonsten nur die Taz. Also die haben auch in der Regel ähnlich gute Überschriften. Was ich sehr, sehr spannend finde, Sie haben das ganze Thema Ökosystem auch angesprochen. Es gibt auch so ein Konzept, das nennt sich Brutto-Ökosystem-Produkt, also so ein bisschen so wie BIP, Bruttoinlandsprodukt. Was ist denn da die Idee dahinter?
Die ist schon älter, die ist schon bestimmt 30, 40 Jahre alt, aber die ist im Grunde ähnlich. Unser Bruttosozialprodukt, das, was wir messen in den wirtschaftlichen Rechnungen unseres Landes, also den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, das ist die Wirtschaftstätigkeit. Also das heißt, also welche Sektoren haben was produziert, die Daten werden zusammengetragen und am Ende haben wir dann eine Sozialproduktsgröße und wir erkennen, ob das Sozialprodukt um 0,5% gestiegen ist oder ob es gar gesunken ist. Und diese ganze Betrachtung lässt natürlich die Natur außer Acht. Und das hat man schon vor langer Zeit, wie ich sagte, vor etwa 30 Jahren erkannt. Und man überlegt immer wieder, wie kann man eigentlich auch Naturgrößen in eine solche Berichterstattung über die Volkswirtschaft einbringen. Und bei den Naturgrößen geht es einerseits um den Naturbestand. Also was hat man für Bestandsgrößen? Das Naturkapital, würde man dann ökonomisch sagen. Und welche Leistungen fließen aus diesen Beständen? Und da gibt es bestimmte Bemühungen, auch beim Statistischen Bundesamt oder bei Destatis, so heißt das ja seit einigen Jahren, wo versucht wird, solche Gesamtrechnungen aufzubauen. Und da spricht man dann von einem Ökosozialprodukt. Aber im Grunde ist es eine Bereinigung oder Ergänzung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen um bestimmte Aspekte des Naturkapitals und der Naturleistungen. Das ist bis jetzt noch bei weitem kein vollständiges Bild der Ökoleistungen, sondern das sind, ich will mal sagen, akzessorische, ergänzende Stücke, die man hier methodisch entwickelt hat und die man in diese Berichterstattung zu integrieren versucht.
Was fehlt denn da aus Ihrer Sicht?
Naja, das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, es fehlt an Breite und Tiefe. Ich will damit Folgendes sagen. An Breite meine ich, es wird erstmal versucht, über bestimmte Sektoren das zu erarbeiten. Und die Statistiker sind nun auch sehr genau. Ja, dann fehlt als Zweites hier die schwierige Bewertungsfrage. Wie bewertet man das Ganze? Wir haben ja vorhin gesagt, oder man weiß, das Sozialprodukt wird in Euro bewertet. Das sind wirtschaftliche Tätigkeiten. Aber wenn man auf Naturkapital und die Leistungen der Natur übergeht, dann braucht man diese Ersatzgrößen. Man braucht möglicherweise monetäre Größen, die dann nur Schätzgrößen sind. Und das Ganze methodisch zu entwickeln, so dass die Statistiker sagen, das ist belastbar, das ist sozusagen zugänglich und gleichwertig einer Sozialproduktsbetrachtung aus dem wirtschaftlichen Bereich. Das dauert einfach. Vielleicht hat es aber auch bestimmte Grenzen und man schafft es auch nicht vollständig, dieses Bild abzugeben. Die Natur ist einfach zu vielfältig. Ne? Das steckt auch dahinter.
Ja, das ist auch eine Erkenntnis der letzten Episoden hier im Podcast, definitiv. Aber wenn man sich jetzt ein bisschen intensiver auch mit dem Thema beschäftigt, über was wir hier heute sprechen, dann stößt man auf wirklich sehr, sehr viele Abkürzungen. Ein paar haben wir auch schon genannt, TEAP zum Beispiel und auch Berechnungssysteme. Gibt es denn da mittlerweile wirklich sowas wie ein Goldstandard? Also ist es dann so ein Brutto-Ökosystemprodukt oder gibt es das leider noch nicht?
Also es gibt verschiedene Ansätze in den USA. Natural Capital Coalition heißt diese Initiative. Die versuchen tatsächlich, solche Zahlen darzulegen. Ich würde aber trotzdem sagen, es sind vereinzelte Ansätze. Es sind Versuche an verschiedenen Stellen. Es geht auch durchaus schon etwas in die Breite. Aber dass man da ein Ökosozialprodukt abbildet, davon ist man, glaube ich, doch noch ein Stück entfernt. Und vor allen Dingen, wenn Sie fragen, Goldstandard, das heißt ja auch, dass es durchaus akzeptiert wird von Leuten, die im wirtschaftlichen Bereich tätig sind, von den Statistikern, aber auch von den Businessleuten, den Sektoren, den Entscheidungsträgern bei der Bundesbank und Ähnlichen, den politischen Entscheidungsträgern auch, dann dauert das natürlich. Und ich finde diesen Weg dorthin richtig. Ich finde es auch angemessen, das zu versuchen. Und als Ökonom würde ich das auch befürworten. Dennoch habe ich die Frage, die ich mir oft selbst stelle, ob man am Ende ein vollständiges Bild bekommt. Vielleicht ist das aber auch nicht die entscheidende Frage. Vielleicht kommt es auch hier mehr auf die Prozesse an als auf die Endergebnisse.
Bernd Hans-Jürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hier im Brand 1 Podcast und wir sind gleich wieder da. Herr Hans-Jürgens, Sie haben die Entscheidungsträger und ich sag mal das Bild angesprochen, was möglicherweise ja nie komplett sein kann. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir da trotzdem auf einem guten Weg sind?
Naja, ob ich im Moment so viel Hoffnung habe angesichts der politischen Entwicklungen, weiß ich nicht ganz genau. In Deutschland ist so ein bisschen das Umweltthema nach hinten gelangt. International ist es nach hinten gelangt. Wir führen einen Krieg, wir haben Probleme mit den USA und das weiß ja auch jeder Zuhörer. Und da ist es recht schwierig, dass das Umweltproblem auf der Agenda bleibt. Auf der anderen Seite ist ganz klar, das holt uns immer wieder ein. Spätestens bei den nächsten, meistens sind es Klimakatastrophen, Überschwemmungen oder Trockenheiten, holt uns das Thema wieder ein. Sodass ich ganz klar sagen würde, diese ganzen Überlegungen sind überhaupt nicht auf dem Abstellgleis. Sie sind allenfalls temporär etwas nach hinten geschoben worden. Sie werden wieder nach vorne rücken und wir müssen uns diesen Fragen stellen. Letztlich geht es langfristig um, das klingt jetzt sehr heroisch, aber es ist tatsächlich so, langfristig geht es um das Überleben der Menschheit. Und da gibt mir doch Hoffnung die Vernunft. Es gibt bei allem, was man, oder im Gegensatz zu dem, was man manchmal politisch jetzt erlebt, gibt es doch den Glauben an die Vernunft, dass letztlich das bessere Argument und auch die Evidenz für diese Entwicklungen, damit meine ich die Evidenz der Wissenschaft, dass beispielsweise Klimawandel stattfindet, dass der Biodiversitätsverlust offenkundig ist, dass diese Evidenz doch über die Zeit immer wieder nach vorne tritt und anerkannt wird. Das gibt mir eigentlich die Haupthoffnung.
Also Sie setzen da tatsächlich auf die Vernunft, dass am Ende auch die Politikerinnen und Politiker, die ja da nun wirklich eine große Entscheidungsmacht auch haben, dieses Problem auch wirklich erkennen und weiter angehen. Ich meine, es gibt ja auch positive Ansätze im Koalitionsvertrag beispielsweise, wenn man jetzt mal auf Deutschland schaut.
Also der erste Teil der Antwort, ja, ich setze auf die Vernunft, so viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Und wenn man auf den Koalitionsvertrag schaut, So kann man immerhin sagen, dieses hohe Milliardenprogramm, also der Koalitionsvertrag ist das eine, aber die großen Infrastrukturausgaben, diese hohen Verschuldungen, die verabschiedet wurden, haben ja am Ende noch die Kurve gekriegt. Im Wesentlichen ging es ursprünglich nur um Verteidigung und um die Straßen und die Brücken. Das ist für mich nicht nach vorne gerichtet gewesen. Und ich glaube, man sollte hier an der Stelle, ich meine es gar nicht so politisch jetzt, aber man sollte an dieser Stelle dennoch der Grünen Partei dankbar sein, dass sie ihre Zustimmung zu dieser Grundgesetzänderung daran gekoppelt hat, dass das Klimathema ganz weit vorne auf der Agenda bleibt und dass ein Teil dieser Summen dafür auch verwendet werden muss. Das ist wirtschaftlich und umweltökonomisch angemessen, denn das Klimaproblem ist nicht verschwunden und die anderen Umweltprobleme auch nicht. Aber ich finde genauso gut, dass das dadurch einen politischen Impuls doch nochmal gegeben hat, nämlich das Umweltthema, was noch weiter im Abseits stand, wenigstens etwas wieder nach vorne zu holen und Sichtbarkeit dafür herbeizuführen.
Sehen ja auch einige Leute durchaus als Bestätigung für das Funktionieren der demokratischen Prozesse.
Ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, nochmal, in den USA haben wir im Moment Probleme zu erkennen, ob das noch demokratische Prozesse sind. In anderen Ländern wird es auch zunehmend schwierig. Aber andererseits haben wir bestimmte Institutionen, damit meine ich eine unabhängige Rechtsprechung. Wir haben verschiedene Ebenen im föderativen Staat bei uns. Wir haben den Bund, wir haben die Bundesländer, wir haben die Gemeinden. Wir haben natürlich Interessenkoalitionen. Auf der einen Seite wirtschaftliche Interessen oder der Bauernverband als Interessenvertreter der Landwirtschaft und auf der anderen Seite haben wir Umweltverbände. Man mag das beklagen, aber andererseits ist das doch eine wichtige Voraussetzung, um in einer Gesellschaft zu Aushandlungsprozessen zu gelangen, die, sage ich mal, annähernd fair sind, ausgewogen sind, verschiedene Sichtweisen zusammenbringen und so weiter. Und das hat doch einen sehr hohen Wert an sich.
Sie haben vorhin die Konferenz in Magdeburg angesprochen, wo Sie, ich sag mal, schon zu den Converted geredet haben oder zu den Gläubigen, wie Sie sie nennen. Ist es manchmal für Sie eigentlich schwierig, mit dieser ökonomischen Brille auf das Thema zu schauen?
Ja, ist manchmal schwierig. Und zwar zum einen aus dem Grunde, die ökonomische Perspektive, die ich selbst vertrete. Ich bin Volkswirt, ich habe das studiert, ich bin Professor an der Martin-Luther-Universität für Volkswirtschaftslehre und Umweltökonomik. Natürlich ist das meine Position, die ich innehabe, die ich auch vertrete. Dennoch weiß ich, dass Natur auch anders wahrgenommen werden kann, dass Werte, die beigemessen werden der Natur, dass das individuelle Werte sind oder manchmal Werte, die aus der gesellschaftlichen Interaktion entstehen und dass diese vereinfachte ökonomische Sicht, was bringt die Natur an Leistungen für den Menschen, dass das eine verkürzte Perspektive sein kann. Das erkenne ich durchaus an und das sehe ich auch selbst, die Grenzen dieses Ansatzes. Das würde ich auch zugestehen. Dennoch glaube ich, dass dieser Ansatz einen Wert hat.
Was ist denn der Wert der vereinfachten Sicht aus Ihrer Perspektive?
Der Wert dieser Sichtweise ist, es gibt Argumente, die generiert werden, die in einigen Entscheidungen helfen. Es ist kein Beispiel aus Deutschland, aber ein sehr, sehr klar war das Beispiel aus den USA, wo ganz konkret Entscheidungen anders getroffen wurden, war bei der Wasserversorgung in New York. Vor Jahren, Jahrzehnten jetzt, hat man festgestellt, dass das Trinkwasser in New York so nicht mehr nutzbar ist. Es hätte wahnsinnig hohe Investitionen der Reinigung gekostet. Und stattdessen hat man also dann versucht zu fragen, warum ist das Grundwasser so verschmutzt? Und man geht dann an die Oberliga, an die Zuflüsse und erkennt dort die intensive Landwirtschaft, die Schadstoff, also in diesem Fall überwiegend Nitrateinträge, Schadstoffeinträge, Chemikalien in die Landwirtschaft. Und man hat Verträge geschlossen mit den Oberligern, die dort an diesen Flusssystemen sind. Und diese Lösung war um ein Vielfaches günstiger als die nachträgliche Reinigung von verschmutztem Wasser über neu zu bauende Kläranlagen. Natürlich muss man solche Beispiele auch suchen und man muss sie nach vorne stellen. Aber das ist doch ein ganz eindrückliches Beispiel für den Wert der ökonomischen Vorgehensweise und dass die ökonomische Vorgehensweise durchaus Entscheidungen verändern kann.
Ja, kann man übrigens auch sehr gut in der Einleitung des Aprilhefts der Brand 1 nachlesen, diese Geschichte aus New York. Und es ist wirklich eindrucksvoll, muss ich sagen, als ich sie gelesen habe, ging es mir ähnlich wie Sie, dass ich dachte, wow, hier kostet jetzt die Lösung nur ein paar hundert Millionen und das andere hätte ein paar Milliarden gekostet. Also das ist dann irgendwie, da muss man nicht mehr viel diskutieren, ne?
Genau, da muss man nicht mehr viel diskutieren. Und das ist schon ein starkes Argument. Und natürlich, die Beispiele sind nicht überall so offenkundig. Die Beispiele, die den Wert der Natur belegen, weil das den Wert der Natur belegen, ist eben nicht immer so klar. Bei der Wasserversorgung ist es ziemlich klar, aber schauen Sie nur auf den Verlust der biologischen Vielfalt und dann den Wert der biologischen Vielfalt. Da sterben eben so ein paar Viecher, so, nicht, könnte man kritisch sagen, aber was bedeutet das den Menschen? Viele merken das eben überhaupt nicht. Und kann man die tatsächlich mit so einer ökonomischen Sicht dann besser erreichen? Also wir hoffen es zumindest. weil wir es für wichtig halten, dass der Biodiversitätsverlust gestoppt wird. Aber ob uns das gelingt, wissen wir am Ende des Tages auch nicht ohne weiteres. Man weiß nicht ganz genau, welchen Impact man selbst mit solchen Ansätzen erzielt.
Hat sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte, wo Sie sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen, Ihre ganz persönliche Sicht auf die Natur verändert?
Ja, das liegt aber daran, dass ich in Leipzig an einer Helmholtz-Einrichtung für Umweltforschung arbeite und lebe. Und ich habe ja dauernd damit zu tun, dass ich mitbekomme, was heißt es denn hier, wenn neue Chemikalien eingetragen werden, wenn beispielsweise Pestizide auf die Landwirtschaft eingebracht werden. Was heißt es, wenn neue Stoffe entstehen? Die sind oftmals nicht sofort als schädlich erkannt, aber die haben eine Langlebigkeit von mehreren hundert Jahren und zersetzen sich nicht. Und jetzt erkennt man auch bei den Stoffen, um nur das Beispiel zu nennen, jetzt erkennen wir, dass es nicht nur die Umwelt ist, die belastet wird, sondern über die Nahrung kommt das auch in unsere Mägen hinein. Ich hörte jetzt in einem Vortrag, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass wir jede Woche eine Kreditkarte in uns aufnehmen. Also das Plastikvolumen, das in einer Kreditkarte steckt, würde jede Woche in unsere menschlichen Körper aufgenommen und der größte Teil wird wieder ausgeschieden, aber bestimmte Dinge bleiben im Körper. Und dann wissen wir überhaupt noch nicht ganz genau, oder wir haben nur teilweise Evidenz, wie die Gesundheitseffekte nun sind, was tatsächlich Auswirkungen hat, was nicht. Für einen Teil der Wirkungen ist das nachgewiesen worden. Für einen großen Teil sind die wissenschaftlichen Aussagen aber unsicher. So, meine Sicht auf die Natur hat sich verändert, dadurch, dass ich mit diesen Problemen zu tun habe. Das liegt aber daran, dass ich eigentlich als Ökonom mich diesen umweltbezogenen Fragen zugewendet habe. Vorher würde ich sagen, bin ich ganz normal groß geworden, gar nicht jetzt so pur ökologisch orientiert war. Und das hat sich eher verstärkt in den Jahren.
Bernd Hans Jürgens vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Brand1-Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Gedanken.
Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Alle Folgen unseres Podcasts könnt ihr in eurer Lieblings-Podcast-App hören. Und solltet ihr uns über Apple Podcasts oder Spotify hören beispielsweise, dann lasst doch gerne 5 Sterne da, wenn euch dieser Podcast etwas wert ist. Denn wirklich jede einzelne positive Bewertung hilft uns, finden doch dadurch noch mehr Leute diesen Podcast hier. Und wenn ihr uns schon regelmäßig hört und unseren Blick auf Wirtschaft auch schätzt, dann empfehlt uns doch gern auch weiter an eine Person aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis. Denn so entdecken tatsächlich immer noch die allermeisten Leute neue Podcasts. Und zum Schluss dieser Folge hört ihr auch diesmal wieder eine ganz persönliche Veränderungsgeschichte, die wir per Sprachnachricht von euch erhalten haben. Und diesmal kommt sie von Gregor Demblin.
Hallo, mein Name ist Gregor Demblin. Ich bin Unternehmer und lebe in Wien. Ich habe im Alter von 18 Jahren einen Unfall gehabt, bin damals ins Wasser gesprungen und habe mir ein paar Halswirbel gebrochen. Ich wäre fast ertrunken und als ich dann im Krankenhaus wieder zu mir gekommen bin, hat es geheißen, ich habe eine Querschnittlähmung und werde mein restliches Leben im Rollstuhl sitzen. Es war ein Riesenschock und ein noch größerer Schock war dann eigentlich, als ich gemerkt habe, wie anders man plötzlich wahrgenommen und behandelt wird, wenn man im Rollstuhl sitzt und wie schwer es ist, ernst genommen zu werden und einen Job zu bekommen. Das hat mich dazu motiviert, ein Unternehmen zu gründen, das sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. MyAbility ist ein hochprofessionelles Beratungsunternehmen, das aus der Wirtschaft heraus die Gesellschaft verändert. Jedes Unternehmen ist von Behinderung massiv betroffen, weil 15% der Mitarbeiterinnen jedes Unternehmens und 15% der Kundinnen eine Behinderung haben. Und damit ist Behinderung ein Thema, das für den Geschäftserfolg relevant ist. Und wir gehen in die Unternehmen, erklären dem Management, wo das relevant ist und wie sie einfach erfolgreicher werden können, wenn sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderung optimal unterstützen und Produkte und Dienstleistungen barrierefrei machen. Mittlerweile sind wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig mit einem tollen Team von 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und haben mit hunderten Unternehmen erfolgreich zusammengearbeitet. Und das hat dazu geführt, dass wir im Laufe der Jahre viele, viele tausend Jobs anbieten konnten für Menschen mit Behinderung, ganz viele Produkte und Dienstleistungen barrierefrei gemacht haben. Und somit im ganzen deutschsprachigen Raum das Leben von tausenden Menschen mit Behinderung verbessert haben. Es ist schön zu sehen, dass mein Unfall einen gewissen Sinn gehabt hat in dieser Hinsicht. Und wenn ich vor meinem Unfall ein paar Dinge besser gewusst hätte, dann wäre das zum Beispiel gewesen, dass es wirklich möglich ist, ganz viel zu verändern, dass man die Gesellschaft verändern kann. Hätte nie am Anfang gedacht, was daraus alles entstehen kann. Dass es natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, für ein Thema zu brennen, Aber dass es auch ganz wichtig ist, vor lauter Begeisterung nicht auszubrennen. Und ich glaube, in den letzten 15 bis 20 Jahren ist das immer wieder passiert. Das gehört zum Unternehmertum auch dazu. Und heute sehe ich alles mit ein bisschen mehr Gelassenheit, weil ich gelernt habe, dass die Dinge, die nicht sofort geschehen, dann oft ein bisschen später von selbst geschehen. Und ich glaube, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen leichter gewesen. Aber in Summe ist es ein großartiges Gefühl, ein Unternehmen zu leiten, das einfach einen Sinn hat und für viele Menschen das Leben verbessert.
Gregor Demblins persönliche Geschichte. Und wir wollen natürlich auch eure Geschichten hören und hörbar machen. Was habt ihr so in eurem Berufsleben verändert? Was macht ihr heute vielleicht ganz anders? Oder was hättet ihr gern schon früher gewusst? Schickt uns dafür eine Sprachnachricht an digital@brand1.de. Und möglicherweise hören wir eure Geschichte dann hier schon in einer der nächsten Ausgaben. Und für alle Freundinnen und Freunde frischer, handausgewählter und zeitgemäßer Popmusik habe ich noch einen allerletzten Tipp von uns hier beim Podcast Radio Detektor FM, denn unsere beiden Livestreams, der Wort- und der Musikstream, die eignen sich hervorragend zum Arbeiten oder auch zum Entspannen, zumal ihr immer zwischen beiden wechseln könnt. Das geht im Browser auf detektor.fm oder natürlich ganz bequem in unserer Detektor FM App für iOS oder Android. Und die nächste Ausgabe unseres Podcasts, die erscheint dann wie gewohnt am kommenden Freitag, das ist der 2. Mai, und wir wollen uns dann mit dem Thema Arbeit beschäftigen. Ich freue mich, wenn wir uns hier an dieser Stelle Anfang Mai wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.